darf Benedikt und Philipp noch an meine Seite bitten, rechts und links. Ich habe es ja angekündigt, wir werden heute zu dritt predigen. Richtig coole Sache und freuen uns, was daraus wird. Ich gebe ein bisschen den Eingang und wir schauen mal, wie wir das dann miteinander gestalten. Wir haben seit der dritten Woche jetzt das Thema Lehre im Fokus. Und ich sage euch auch warum. Seitdem wir hier das so, sag ich mal, fokussieren, sind zwei Dinge eigentlich passiert. Es gibt Leute, die rückmelden, dass sie sehr dankbar sind über dieses Thema und dass dort viel zu holen ist. Und es gibt auch Leute, die ärgerlich wurden oder es gibt Dinge, die dort passieren, wo man merkt, oh, da kommt plötzlich was in Gang. Da kommt es auch Konfrontation und das ist genau der Grund, warum ich gedacht habe, da müssen wir noch einen dritten Teil machen, weil es ist so entscheidend, was wir über die Lehre glauben und wie wir auch lehren und entscheidend ist auch, wie wir damit umgehen, wenn wir anders verstehen, wie man lehrt, wenn wir vielleicht unzufrieden sind mit einem anderen, wie er lehrt und deswegen möchten wir hier gar nicht aus dem Weg gehen, sondern möchten sagen, hey, es gibt so ein paar Grundsätze in der Bibel, die wir uns auch gleich anschauen. Und dann müssen wir in der Lage sein, miteinander eine Lehre zu entwickeln, weil wir brauchen uns da gegenseitig. Keiner hat da den Alleinüberblick. Und wir müssen das so lange durchziehen, bis wir auch irgendwo eins sind, weil es hat so viel Kraft, wenn Menschen an das Gleiche glauben, richtig? Und wichtig ist, es ist hier nicht jedes Detail notwendig, das ist auch klar. Es geht nicht um jeden Farbpinsel, jede Mutter, jede Schraube, also die Mütter schon, aber nicht diese Mutter nicht, sondern es geht darum, dass wir in den Grundzügen eins sind, weil dann können wir wirklich viel oder sogar alles erreichen. Und es ist im Gegenteil so krass, wenn wir uns in der Lehre so zerbeißen und auseinanderentwickeln, dann wird das Reich brüchig, da kann man nicht bestehen. Und wenn wir alle Christen sind, sollten wir es eigentlich schaffen, auf einem Lehrkurs zusammenzugehen, auch mit verschiedenen Facetten, aber auf einem Hauptstrom. Und das hätte zur Folge, dass eine gewaltige Kraft auf dieser Erde sich bewegt, weil durch Lehre, durch Worte, durch Lehrmeinungen, die kommen ja auch aus dem Herzen Gottes, passiert Gewaltiges. Aber wenn Menschen, besonders Christen, sich in ihrer Lehre zerspalten und uneins sind und sich eher ärgerlich gegenüberstehen, dann werden wir schwach im Leib. Und eins, was wir momentan nicht gebrauchen, ist, dass wir schwach im Leib sind. Amen. Was wir wirklich jetzt brauchen, ist ein gestärkter, ein aufgestellter Leib. Wem das Bild nichts sagt, Leib bedeutet, die Mannschaft, die Menschen, die zu Christus gehören, bilden einen Körper. Ich gebe hier ein bisschen den Faden. Wir haben gesagt, wir werden quasi über das Thema Lehre lehren und wollen damit beides tun. Einmal, wir wollen schauen, wie geht man mit der Schrift grob um und was finden wir aber auch zum Thema Lehre in der Bibel. Also es ist so beides. Man könnte hier quasi auch ein anderes Wort, einen anderen Begriff hinmachen, zum Beispiel über Heilung oder über Frauen. Interessant, wenn du mal ein Thema über Frauen machen willst, da findet man auch unheimlich viel in der Bibel, aber auch über Beziehungen, über Männer auch und Generationen. Das heißt also, diese Art, die wir jetzt hier ein Stück weit vormachen, dürft ihr, natürlich ist nur ein Stückwerk, aber dürft ihr verwenden, um sämtliche Themen biblisch zu behandeln und ranzugehen. Wir möchten heute einen Leitfaden geben, wie gehe ich denn so ran an so ein Thema und wie gehe ich mit der Bibel um. Und da haben wir uns das Thema heute der Lehre geschnappt, aber eigentlich lehren wir auch über die Art des Lehrens. Also ich hoffe, ihr versteht mich. Philipp, alles klar?
Ich bin schon froh, dass wir jetzt nicht mit drei Männern über Frauen reden hier.
Sehr gut. Machen wir aber auch noch. Später. Mit den entsprechenden Getränken. Okay, ich fange mal an. Das heißt also, was wir jetzt hier euch anpinnen an dieses Thema, an den Kreis, kann man sich so ein bisschen mitschreiben. Wie ist eine Vorgehensweise, wenn man Themen biblisch auseinandernimmt, was hier dann schließlich wieder eine Auswirkung hat darauf, wie man die Dinge sieht und verkündet und woraufhin sich Menschen wieder verändern oder auch nicht. Mein erster Punkt wäre hier, oder unser erster Punkt, Liebe und Lehre sind verbunden. Und ich mache ganz kurz hier die Stellen auf, Matthäus 22, 37 wurde schon genannt heute. Da geht es ja genau darum, dass Lehrmeister oder Lehrer der damaligen Zeit zu Jesus kommen und sagen, sag uns doch jetzt, großer Meister, großer Lehrer, was ist das Wichtigste in diesem ganzen Glaubensthema, das wichtigste Gebot? Und Jesus antwortet, liebe Gott, liebe dich und den Nächsten wie dich selbst. Das ist das höchste Gebot und da sind auch alle anderen Dinge inklusive. Und das bedeutet, die Liebe ist über der Lehre. In dem Sinne, weil die Liebe ist das Allerhöchste. Die Liebe zu Gott, zu sich selbst und zum Nächsten. Das bedeutet, in der Praxis, keine Lehrmeinung darf dazu führen, dass wir aus der Liebe zum Nächsten fallen. Keine Lehrdiskussion darf eigentlich dahin führen, dass wir uns vom anderen abwenden und sagen, mit dir gehe ich nicht mehr. Das darf nicht dahin führen, sagen wir, warum? Weil die Liebe ist das höhere Gebot und deswegen sind Lehrmeinungen untergeordnet. Aber auf der anderen Seite ist die Lehre auch entscheidend. Johannes 1 sagt uns, dass Jesus selber das Wort ist. Das bedeutet, die Lehre handelt ja vom Wort Gottes und Jesus Christus ist das personifizierte Wort Gottes. Das heißt also, alles, was Jesus gelebt hat oder lebt, ist auch die Lehre Gottes, sein Wort, ein lebendiges Wort. Und deswegen ist natürlich auch das Wort und die Lehre zentral, weil Jesus Christus zentral ist. Habt ihr das? Und das ist eine Spannung. Das bedeutet, die Liebe steht über der Lehre, aber die Lehre, weil Jesus Christus ja das Wort ist, ist auch zentral. Man könnte fast sagen, beides auf eins. Aber das kriegen wir Menschen nicht gebacken. Vielleicht in Gottes Welt klappt es, beide stehen auf eins. Es darf sich nicht ausspielen, es arbeitet miteinander. Was habt ihr da Gefühle für, Philipp?
Mir kommt dann sofort 1. Korinther 13 in einer nicht ganz wörtlichen Übersetzung. Ich könnte die geilste Predigt der ganzen Welt halten, aber wenn ich das nicht aus Liebe tue, dann bin ich nicht weiter als ein lahmender Presslufthammer. Also,
guter Vergleich, ja.
Wenn ich gefragt werde, kann ich da einen Gottesdienst halten, dann gucke ich nicht als Ersten einen Terminkalender, sondern frage mich, warum will ich das denn überhaupt? Will ich das, weil mir dann endlich mal jemand zuhört oder weil ich mir dann besonders wichtig vorkomme oder weil ich meine, ach, Gott hat mir halt den Auftrag gegeben, dann muss ich halt, dann hat es alles keinen Wert, sondern dass ich weiß, da sitzen Leute, denen fehlt irgendwas, ganz egal, wo die gerade im Glauben stehen, aber denen fehlt irgendwas für ihren nächsten Schritt und ich habe die Chance, denen das zu geben. Und wenn ich das aus dieser Liebe heraus, dann kann was draus werden.
Was hast du noch für Erfahrungen oder Ideen, Benedikt, dazu?
Also erstmal finde ich es ziemlich cool, wie wir das heute hier machen, weil das, nein, es ist wirklich wie in einer jüdischen Synagoge, wo man sich wirklich ausgetauscht hat über ein Thema und nicht einfach nur frontal eine Sache kam, sondern dass man drüber diskutiert hat. Und was mir noch für einen Gedanke kam, ist, solange wir das gemeinsame Ziel haben, und das ist Christus, das ist das Evangelium, können wir auch unterschiedliche Ansichten haben. Also ich habe da ein paar spannende Gedanken gehört. In den USA gibt es ja so ein Zwei-Parteien-System, die Demokraten und Republikaner. Und die haben eigentlich das gleiche Ziel. Sie glauben nur, dass man mit unterschiedlichen, also auf unterschiedliche Art und Weise dieses Ziel erreicht. Und wir als Christen, wir haben ein gemeinsames Ziel. Und deswegen müssten wir eigentlich in der Lage dazu sein, auch über Themen zu reden, über Themen zu diskutieren, weil wir eigentlich das gleiche Ziel verfolgen. Und da müssen wir auch in die Diskussion gehen. Und weil wir dadurch wirklich zu den besten Lösungen kommen und auch damit klarkommen, wenn jemand mal nicht meiner gleichen Meinung ist, weil wir auf das gleiche Ziel hinarbeiten.
Ja, also das heißt, wir haben eigentlich das gleiche Ziel und trotzdem ist die Praxis, dass man sich doch unterschiedlicher Meinung oft verläuft. Philipp, wie gehe ich jetzt damit um, wenn jemand theologisch eine ganz andere Lehrmeinung oder Ansicht hat? Wie gehe ich mit ihm um? Wer geht er mit mir um?
Da haben wir viel Erfahrung mit, oder?
Also wir beide.
Ihr wisst nicht, wie oft ich nach Gottesdiensten mich bei Matthias melde und sage, können wir über den einen Punkt nochmal reden?
Richtig gut.
Muss mal gucken, dass ich die Grenze nicht überschreite, wann es ihm auf die Nerven geht.
Gab es auch schon.
Und das Schöne ist eben, wie du schon gesagt hast, dass wir uns aufs Ziel fokussieren und nur überlegen, was ist der richtige Weg zum Ziel und dabei im Auge behalten, dass das auch die Menschen, die wir ja erreichen wollen, so total unterschiedlich sind. Und wirklich, der eine braucht eine ganz andere Aussage als der andere. wenn einer total im Gesetzlichen verhaftet ist, braucht er eine andere Predigt als so ein Gnadenmensch, der sagt, huhu, alles ist erlaubt. Und einer, der Angst hat vor dem nächsten Schritt, weil er sagt, oh, ich bin in meinem Glauben noch nicht so weit, braucht wieder was ganz anderes. Und wenn man sich da gegenseitig ergänzen kann und dem anderen auch den Blick öffnen kann, du weißt, wie das vielleicht bei jenem angekommen ist und was so einer vielleicht dazu denkt. Das finde ich eine total wichtige Rückmeldung und ich selber bin total dankbar, wenn ich eine bekomme und hoffe, das beruht auf Gegenseitigkeit.
Da können wir gleich einen Tipp auch geben. Eine pauschale Rückmeldung ist für uns nicht hilfreich. Das heißt also, deine Predigt war scheiße oder sie war gut, das nützt uns beides ähnlich wenig. Was Philipp zum Beispiel oft macht, ist, er sagt mir genau ein oder zwei konkrete Punkte aus der Predigt, sagt, könntest du mir nochmal sagen, was hast du da wirklich gemeint? Und dann kommen wir da ins Gespräch und es ist eigentlich immer sehr fruchtbar, finde ich, oder? Ich habe mir nochmal überlegt, was mache ich denn, wenn der andere tatsächlich einen anderen Lehransatz hat? Und ich habe hier ein paar Punkte für mich aufgeschrieben. Wenn ihr euch das wichtig ist, schreibt euch das auch auf. Erstens mal, es ist absolut möglich und auch realistisch. Wer denkt, dass es ein Wunder, was Überraschung ist, ups, der hat eine andere Meinung oder auch ich als Pastor, wie kann es sein, dass der was in dieser Richtung was anderes lehrt, das ist keine Überraschung, das ist absolut okay. Es ist also möglich, dass der andere eine andere Lehrmeinung hat über irgendein Thema und genauso möglich und real ist auch die Tatsache, dass du etwas anders oder falsch siehst in den Augen eines anderen. Das heißt also, werden wir mal hier realistisch, das bedeutet, wenn du denkst, dass bei mir oder bei irgendeinem Lehrer, da ist ja was komisch oder falsch, dann kannst du damit recht haben und gleichzeitig musst du davon ausgehen, dass es ein Thema gibt, in dem du falsch liegst. Hast du das? Das heißt also, der Punkt ist, erschrecke nicht, falle nicht aus allen Wolken, wenn dein Pfarrer, dein Pastor oder dein Leiter vielleicht sogar einen komischen Lehransatz in irgendeinem Bereich hat, weil du wahrscheinlich auch einen hast. Und das ist der wichtige Punkt, das bringt uns eben wieder auf die gleiche Ebene, auf Augenhöhe. Und was dann stattfinden muss, ist nicht, wir gehen beleidigt auseinander, weil wir haben ja den Punkt festgehalten, die Liebe und die Lehre sind verbunden. Das bedeutet, die Liebe lässt nicht zu, dass wir aufgrund dieser komischen Einschätzung oder richtigen Einschätzung jetzt auseinandergehen. Die Liebe lässt es nicht zu, es sei denn, wir liegen hier in grundsätzlichen Themen völlig, völlig quer. Ist Jesus der Weg? Ja, nein. Aber selbst wenn das der Fall ist, könntest du mit der Person schon auch noch Zeit verbringen. Ja? Vielleicht muss man das nicht. Aber die Liebe sorgt einfach dafür, dass wir uns schließlich nicht abwenden und sagen, wir suchen den Weg, bis wir selbst beide auch da auf Erkenntnis gekommen sind. Was mir noch zweitens wichtig war, es muss differenziert werden, worum geht es hier eigentlich? Wenn jemand zu mir sagt, deine Lehre ist falsch, dann müssen wir differenzieren. Das ganze Evangelium meinst du jetzt? Oder meinst du nur gewisse Aspekte? Meinst du alle Themen der Bibel? Weil wenn wir von Lehre sprechen, dann reden wir ja von allen Themen, die lehrmäßig aufgelistet sind. Und ich finde hier hilfreich, wenn das der Fall für dich ist, dann differenzier doch mal. Dreht es sich hier um gewisse Themen nur, um alle Themen, was sehr unrealistisch ist, oder um das Evangelium spezifisch? Das hilft für mich. Drittens, dann komm einfach in einen Dialog und Austausch. Wer aus dem Austausch und Dialog verschwindet, hat im Prinzip den Lehransatz der Liebe selbst verlassen. Und das ist der Punkt, wo wir uns immer wieder selbst ins Bein schießen. Wer einem anderen die Lehre kritisiert, aber aus der Liebe verschwindet, also aus dem Austausch, der hat sich selbst an den Lehrsatz der Liebe nicht gehalten. Habt ihr das? Das heißt also, das bringt uns nichts. Konfrontation, Dialog, Austausch und das Verständnis, wir können beide falsch liegen und dann gehen wir nach vorne. Amen. Würde ich mal den zweiten Punkt hier anhauen. Erkenntnis und Stückwerk ist eine zweite Orientierung. Kannst du mich vielleicht ein bisschen leiser machen? 1. Korinther 13, Moment, erst Römer 10, Vers 17. Römer 10, Vers 17 heißt es, dass die Erkenntnis tatsächlich aus dem Wort kommt. Das heißt also, das Hören des Wortes Gottes bewirkt den Glauben überhaupt oder auch Wachstum des Glaubens. Das heißt also, die Erkenntnis, etwas zu wissen, was wirklich das Leben verändert, kommt tatsächlich durch das Hören des Wortes Gottes. Das heißt, du kannst von dir behaupten, wenn du das Gotteswort hörst, dann bekommst du Erkenntnisse vom Glauben. Du bekommst Dinge, die du vorher nicht wusstest. Du kannst jetzt wirklich davon ausgehen, ich weiß was andere vielleicht nicht wissen oder was ich vorher nicht wusste, das stimmt. Dann sei dir dessen auch bewusst, aber auf zweitens, es ist ein Stückwerk. 1. Korinther 13 ab 9, denn was wir erkennen, ist immer nur ein Teil des Ganzen und auch die prophetischen Eingebungen sind erfüllen und die wir haben, enthüllen ebenfalls nur einen Teil des Ganzen. Vers 10, eines Tages aber wird das sichtbar werden, was vollkommen ist. Dann wird alles Unvollkommene ein Ende haben. Bitte? Römer 10, Quatsch, 1. Korinther 13, sind wir schon? Römer 10, Vers 17. Genau. Ich will euch ja nicht abhängen. Jetzt bin ich gerade im 1. Korinther 13. Ich gehe mal weiter hier, Vers 12. Jetzt sehen wir alles nur wie in einem Spiegel und wie in rätselhaften Bildern. Dann aber werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Wenn ich jetzt was erkenne, erkenne ich immer nur einen Teil des Ganzen. Dann aber werde ich alles so erkennen, wie Gott mich jetzt schon kennt. Das sind die Grundlagen eigentlich, die uns zeigen, ja, wir können was wissen und du kannst was wissen, was vielleicht sogar kein anderer weiß, der Gott nicht kennt. Aber all dein Wissen ist begrenzt und es wird hier beschrieben, dass wir eben jetzt noch wie durch einen Spiegel sehen, noch nicht ganz klar. Und es wird erst ganz glasklar sein für jemanden, der Christ ist, wenn Gott oder wenn Jesus wiederkommt. Und was macht diese Spannung mit dir, Benedikt? Was löst es in dir aus? Was für Impulse kommen da hoch?
Also ich denke, dass jeder von uns gewisse Überzeugung hat und wir lesen wahrscheinlich alle Bibel und da lesen wir irgendwelche Stellen und da kommen uns Gedanken, Offenbarungen und ich glaube, dass es da einfach hilfreich ist, immer zu sehen, ja, Gottes Geist spricht zu mir, aber ich bin nicht nur Gottes Geist, also ich bin auch noch Mensch und da zu unterscheiden zwischen Gottes Geist, der die völlige Wahrheit ist, der Wahrheit ist und der auch in mir lebt und dem, was ich von Gottes Geist höre, was ich auch verwechseln kann, teilweise mit meinen eigenen Gedanken. Also ich erzähle ein Beispiel, meine Eltern haben beide Theologie studiert und bei denen im Kurs gab es eine junge, hübsche Frau. Und dann kamen innerhalb von einer Woche drei junge Männer auf sie zu und haben gesagt, Gott hat mir gesagt, ich soll dich heiraten.
Richtig gutes Ding.
Oder auch zwei Leute, in Köln waren sie unterwegs, auch wirklich leidenschaftliche Nachfolger Jesu. Und die haben dann erzählt, sie haben unbedingt ein Fahrrad gebraucht. Ne? Und sie haben Gott dafür gebeten oder darum gebeten, dass sie ein Fahrrad kriegen. Und dann standen einfach in der Kölner Innenstadt Fahrräder dran, ne? Ein Geschenk Gottes. Ne? Hat irgendjemand vergessen, sein Fahrrad abzuschließen? Und nein, also einfach, dass wir vorsichtig damit sind. Also was ich oft merke, wenn ich falsch liege mit meinen Eindrücken, wenn es nicht Gottes Geist ist oder keine Offenbarung, sondern von mir, also es kann einmal, können es meine Ängste sein oder meine Wünsche. Und meine Wünsche und meine Ängste, die stehen oft im Konflikt mit dem klaren Hören von Gottes Geist. Und darum frage ich mich, wenn ich einen Eindruck habe, okay, ist es einfach ein Wunsch von mir? Ist es eine Wunschvorstellung von mir? So wie diese Männer, die sich gewünscht haben, diese Frau zu heiraten. Okay, könnte es sein, dass ich einfach Hals über Kopf verknallt bin in diese Frau und deswegen mir wünsche, dass Gott mir sagt, dass ich sie heiraten soll? Oder ist es wirklich von Gott eingegeben? Und darum ist es hilfreich, da immer im Gespräch zu bleiben, weil denen hätte einiges an Leid erspart werden können, wenn die vielleicht sich zu dritt erstmal getroffen hätten und sich einander von den Eindrücken erzählt hätten.
Kurze Frage, wer von den drei hat sie bekommen?
Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich keiner.
Der vierte.
Ja.
Philipp, eine Frage, kann man sich dann trotzdem über Dinge sicher sein in der Bibel?
Also aus dem, was Benedikt da sagt, folgt eigentlich für Lehrer eine Demut. Und gleichzeitig sind wir aufgerufen, in Vollmacht zu predigen. Wie geht das zusammen, ist deine Frage.
Sehr gut analysiert, danke, Antwort bitte.
Das war nur, um Zeit zu gewinnen. Okay. Solange wir 1:1 Gottes Wort weitergeben, können wir das mit aller Vollmacht tun, die er uns gibt. Wenn wir anfangen zu interpretieren, zu assoziieren, auszulegen, tut es gut, wenn wir diese Demut haben. und uns immer bewusst sein sind, es ist nur Stückwerk, was wir da weitergeben. Da gibt es einen Riesenberg von Gottes Weisheit und Wahrheit. Und Lehre heißt, das sind jede Menge Menschen, die sehen diesen Berg nur von Ferne und gehen da nicht hin. Und ich kenne den ein bisschen. Und jetzt etwas von dieser Weisheit in die Herzen und Geister der Menschen zu geben. Das heißt ja letzten Endes Lehre. Und dazu muss ich nicht alles begriffen haben. So wie der Chemie-Nobelpreisträger vielleicht nicht der beste Chemielehrer ist. Aber wer aufgerufen ist, und das sind letzten Endes alle, weiterzugeben, das Stückchen, was sie verstanden haben, dann dürfen wir das, was in der Bibel steht, 1:1, und das, was der Geist uns geschenkt hat, in Demut weitergeben.
Ich fasse zusammen, das heißt also für mich, wir können auf jeden Fall genügend wissen und es auch wissen, dass es stimmt, um zu leben. Und wir können aber auch genügend Themen so demütig behandeln, dass wir sagen, das habe ich momentan erkannt, weil ich bin offen für eine andere Sichtweise. Das ist, was ich auch oft sage, wenn wir hier so Statements rausgeben, das haben wir bis zum jetzigen Stand so erkannt. Und wir halten uns offen, dass wir uns vielleicht in ein paar Jahren oder in einer anderen Zeit noch was dazu oder vielleicht eine Facette wegkommt, weil wir Themen immer in Bewegung halten. Ja, das sind das Sachen, die wir auch immer sagen, wenn wir Themen rausgeben. Wir haben so viel Selbstbewusstsein, wir sagen, darauf stehen wir jetzt und damit arbeiten wir. Aber wir halten noch offen, dass wir uns hier ein Stück weit korrigieren lassen. Und ich möchte euch wirklich bitten, alle miteinander, dass wir diese beiden Haltungen übernehmen, weil wenn wir diese zweite Haltung nicht haben, sagt ihr mir bitte jetzt folgerichtig, was passiert dann früher oder später mit dem Leib? Wir werden uns irgendwann auseinander dividieren. Und das wird auch dich nicht kräftigen. Alle, die denken, sie sind dann stärker, wir gehören immer zu einem Leib, auch wenn du der Ortsgemeinde fern bist. Auch wenn du aus der Ortsgemeinde austrittst, gehörst du immer noch zum Leib. Und Jesus spricht immer seinen Leib an und nicht Ortsgemeinde. Das heißt also, sei dir bewusst, solange du Christ bist, gehörst du zum Leib. Und was du dann dort tust und denkst über deine anderen Kollegen, wird Gott auch beurteilen.
Also vielleicht noch ein Gedanke zur Lehre, ist ein riesiges Thema, aber dass wir uns auch dessen bewusst sind, dass nicht jede Lehre gleich wichtig ist. Also vielleicht wollen jetzt hier ein paar widersprechen und sagen, hey, die ganze Bibel ist Gottes Wort, das stimmt, aber an einer Stelle schreibt Paulus, dass man ihm seinen Mantel mitbringen soll. Und man kann mir nicht erzählen, dass das gleich wichtig ist wie Johannes 3,16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab, damit jeder, der an den Glauben nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Also wir sehen da eine Gewichtung, und auch wenn wir im Gespräch sind, im Diskurs über Lehre, dass wir auch sehen, okay, was ist wirklich das Zentrale, was sind Themen, wo wir einig sein müssen, weil wir einander sonst nicht als Geschwister bezeichnen können, und was sind Themen, wo wir auch unterschiedlicher Meinung sein dürfen. War jetzt der Mantel aus Pelz oder war der Leder, ist, glaube ich, nicht so wichtig am Ende. Und ich hatte mal drüber geredet, auch hier, woran erkennen wir, dass wir Geschwister sind? Wir erkennen es nicht daran, dass wir in allem gleicher Meinung sind, sondern wir erkennen es daran, dass wir den gleichen Vater haben. So, wir haben die Kindschaft, wir sind Kinder Gottes in dem Moment, wo wir Jesus Christus als Retter und Herrn in unserem Leben annehmen. Das heißt, das Evangelium ist die Grundlage, und auf dieser Grundlage müssen wir übereinstimmen, weil wenn nicht, dann sind wir keine Geschwister. Aber darüber hinaus gibt es Themen, die weniger, und andere, die wichtiger sind. Und dass wir da auch das erkennen, dass nicht jedes Thema gleich wichtig ist.
Also Stichwort Differenzierung.
Ja.
Spannend wird es natürlich, wenn man sagt, in den Kernthemen sind wir unterschiedlich und wir haben unterschiedliche Kernthemen. Aber das wollen wir vielleicht mal noch einen Doppelpunkt machen. Ich gehe mal hier weiter. Wolltest du noch was sagen?
Es war nicht geplant, dass er über Kinder spricht und bringt den Mantel mit, aber ich fand es genial.
Ja, das ist unser Kindergottesdienst, der arbeitet quasi mit uns. Material und Werkzeuge. Ich weiß ja, oder wir wissen, dass hier unterschiedlichste Leute sitzen. Manche haben angefangen, manche sind schon eine Weile dabei. Wir wollen trotzdem mal kurz darüber reden, wie nehme ich mir denn so eine Bibel vor? Was fällt euch dazu ein, Jungs oder Männer? Was für Material und Werkzeuge benutze ich eigentlich, wenn ich so ein Thema auseinandernehmen möchte?
Also wir haben ja nicht die ursprüngliche Bibel vorliegen. Und das ist auch gar kein Problem, weil da saßen geisterfüllte Männer und Frauen dran und haben das nach bestem Wissen und Gewissen übersetzt. Aber wir müssen uns einfach dessen klar sein, dass wir es nicht mit dem, eigentlichen Urtext zu tun haben. Tatsächlich sind, also wurden ganz viele Fragmente gefunden und so weiter. Also wir können sehr gut zurückverfolgen, dass wir die Bibel, wie wir sie heute vorliegen haben, dass die wirklich den damaligen Schriften entspricht. Also da haben wir eine wahnsinnige Sicherheit, viel sicherer als dass irgendwie Caesar, also dass Julius Caesar Rom regiert hat. Da sind unsere Evangelien und die Briefe sehr viel sicherer. Aber es ist eine Übersetzung und in der Übersetzung geht immer auch was verloren. Und also ich finde es zum Beispiel wahnsinnig hilfreich. Ich habe eine Elberfelder Studienbibel mit Sprachschlüssel, dass ich einzelne zentrale Begriffe nochmal nachgucken kann, um zu schauen, was bedeuten die eigentlich im damaligen Kontext. Ich hatte vor ein paar Wochen mal über Euangelium geredet, ne, unser heutiges Evangelium, um zu sehen, dieser Begriff, den wir heute auch verwenden für die vier Bücher, bedeutet eigentlich so viel wie gute, frohe Botschaft und wurde im Kaiserkult verwendet. Man hat Kaiser als Götter angesehen und wenn da einer geboren wurde, dann war das eine Freudenbotschaft, dass quasi ein neuer göttlicher Kaiser geboren wird. Und wenn wir uns diesen Aspekt anschauen, dann können wir sehr viel besser verstehen, was Evangelium bedeutet. Und darum ist es hilfreich, genau. Das ist eine Sache.
Philipp, was benutzt du für Material, also wenn du ein biblisches Thema bearbeitest?
Da muss ich jetzt zugeben, ich bin nicht der große Bücherwurm. Ich lese tatsächlich den Text, seinen Kontext, mache alles andere weg, ziehe die Laufschuhe an und renne nach Seik hoch. Da habe ich am wenigsten Ablenkung und sage, okay, Heiliger Geist, wenn du wirklich mich dafür gebrauchen willst, dass ich hier was über den Text erzähle, dann lass mal sehen, was du kannst. Aber ich weiß natürlich, das ist für jeden absolut anders. Andere setzen sich hin mit dicken Wälzern und lesen, was haben andere dazu schon gesagt. Und im Nachhinein mache ich das gerne auch, dass ich wirklich noch nachgucke, wo wird der Begriff denn sonst benutzt und die anderen Bibelstellen, die mir der Geist dann wirklich gesagt hat, gucke ich mir den nochmal an. Wie stehen die wirklich in Zusammenhang? Kontext ist wichtig. Andere Bibelstellen. Ich denke immer, so eine Lehre ist irgendwo auch ein Menü. Wenn ich da einen Text habe und nur den Text, ist das, als ob ich nur einen Fisch auf dem Teller liegen habe und keine Beilagen. Und das muss sich gegenseitig ergänzen. Und dabei ist es natürlich total hilfreich, wenn der Geist irgendwas hat, womit er arbeiten kann, wenn man viel in der Bibel liest, wenn man da einfach so ein Grundwissen hat, mit dem der Geist arbeiten kann, so wie der Koch, wenn er nur seine drei Zutaten kennt, dann kann er nicht viel damit machen. Aber wenn der ganz viele Sachen schon probiert hat, auch welche, die ihm vielleicht mal weniger schmecken, und in der Bibel gibt es echt Stellen, die gehen mir manchmal gegen den Strich, aber die tue ich dann nicht beiseite, denn irgendwann werde ich sie gebrauchen können als Gewürz für genau irgendeine Auslegung.
Vielen Dank. Ich fasse nochmal zusammen, was du angesprochen hast. Wer so der Merksatz, wir reden immer vom Grundtext, nicht vom Urtext. Also wer hier ein bisschen schlauer als andere sein möchte, wenn du in einer theologischen Diskussion vom Urtext sprichst, dann ist es eigentlich ein Eigentor, weil den gibt es nicht mehr. Es gibt diese originalen Texte nicht mehr. Es gibt nur den Grundtext. Deswegen sagt man dazu Grundtext, weil man sich auf die Überlieferungen dieser ursprünglichen verlässt. Also nur ein kleiner Hinweis nebenbei. Hier ein paar Tipps noch. Verschiedene Übersetzungen ist immer super hilfreich. Wer liest die Hoffnung für alle? Die würde ich jetzt nicht so empfehlen. Spaß. Es gibt bestimmt gute und weniger gute Übersetzungen, aber Fakt ist, wir brauchen viele Übersetzungen, weil die ein oder andere Übersetzung nicht gewisse Punkte auf den Punkt trifft. die neue Luther lässt sogar ein Wort weg in einem Satz. Wisst ihr, was ich meine? Müsst ihr mal gucken, ich kann
zu
euch das
jünger
noch mal
machen.
Bitte?
Zu jünger machen. Lässt sie weg.
Das lässt sie weg.
Missionsbefehl.
Ne?
Keine ja. Jünger.
Also da muss man schon genau hingucken. Wir wollen jetzt hier die Bibel nicht so in Frage stellen, aber wir müssen auf jeden Fall beherzigen, wenn wir Material und Werkzeuge anschauen für biblische Themen, dann darfst du nicht nur aus einer Übersetzung lesen. Du musst verschiedene nutzen. Und hier kann ich jetzt auch nicht deutlich sagen, welches ist die beste, aber man muss einfach so viel wie möglich gucken, dass man ans Original rankommt. Ja. Am besten Griechisch oder Hebräisch.
Ja, vielleicht kurzer Gedanke. Also wir haben super Bibelübersetzungen im Deutschen. Deutsch ist tatsächlich die Sprache mit den zweitmeisten Bibelübersetzungen. Danke Martin Luther. Jede Bibelübersetzung hat einen unterschiedlichen Zweck. Also die Hoffnung für alles zum Beispiel super, weil die einfach die Grundaussage der jeweiligen Stelle möglichst pointiert auf den Punkt bringt. Dadurch für die persönliche Bibellese ist Hoffnung für alle super. Aber wenn ich jetzt eine Exegese, eine Bibelauslegung machen will, wissen will, was da für Worte stehen und in welchem Kontext die stehen, dann kann ich keine Hoffnung für alle heranziehen, sondern brauche ich eine wörtlichere Übersetzung, wie zum Beispiel die Elberfelder, die einfach näher am Grundtext dran ist. Und darum, es ist halt immer auch die Frage, wozu gebrauche ich gerade die Bibel? Und wenn es einfach nur persönliche Bibellese ist, kann man Hoffnung für alle super nehmen.
Wobei, ich muss sagen, dein persönliches Leben soll ja auch nicht von der falschen oder halbrichtigen Lehre geprägt werden. Das heißt, es ist immer gut, denke ich, mit vielen Übersetzungen zu arbeiten, richtig?
Ja.
Also sind wir wieder beim Stückwerk, was ich ergänzen muss.
Absolut. Vielleicht noch hier, um es ein Stück weit vollkommen zu machen. Wir empfehlen also verschiedenste Übersetzungen. Warum ist es überhaupt übersetzt? Was ist das Original? Das Alte Testament wurde in Hebräisch, Aramäisch geschrieben und das Neue Testament in Griechisch. Und deswegen muss man, oder deswegen nenne auch ich oft in den Predigten die griechischen Worte, auch wenn ich sie falsch ausspreche. Nico, wo bist du? Mein Freund, mein griechischer Freund. Auf jeden Fall ist das der Grund, warum wir überhaupt Übersetzungen sagen, weil eben die Originalsprache eine andere ist und wir wissen, dass das im Griechischen ein viel komplexeres Sprachsystem als im Deutschen. Da haben wir oftmals nur ein pauschales Wort und die haben aber da ganz viele Bedeutungen drin. Und warum ist das wichtig? Weil das wieder die Lehrsätze verändert. Und deswegen brauchen wir hier gutes Arbeiten. Bibellexikon ist noch zu empfehlen, damit man ein bisschen über die Zeit erfährt. Da komme ich auch schon zum nächsten Kontext, Hintergrund und Kultur. Philipp, warum ist es so sauwichtig, im Lehrfragen den Kontext, die Kultur der damaligen Zeit zu kennen?
Ist mir jetzt gerade eben noch aufgefallen, als du den Korinther vorgelesen hast, wir sehen alles wie im Spiegel, dann denken wir heute, seitenverkehrt oder wie? Aber das,
hab ich auch gedacht.
Wenn man sich klar macht, in der damaligen Kultur waren die Spiegel nicht so super wie unsere Spiegel heute, sondern es war einfach so ein bisschen poliertes Metall und man hat da kaum irgendwas erkannt.
Richtig gut, das wusste ich nämlich auch nicht.
Und das sind so Dinger, die haben damals mit irgendwelchen Beispielen aus ihrem Alltag gearbeitet und das ist nicht mehr unser Alltag. Und deswegen lese ich manchmal durchaus auch Volksbibel, weil da werden Gleichnisse einfach so ein bisschen in unsere Welt übersetzt. Da kann man auch einiges kritisieren an der Übersetzung oder besser übertragen. Aber das hilft uns manchmal, dass wir tatsächlich da, wo wir die Kultur nicht mehr verstehen, brauchen wir dann auch eine kulturelle Übersetzung.
Richtig gut. Das klassische Beispiel ist die Sache mit der Frau. Die Frau soll ein Kopftuch und soll schweigen. Wer hasst diese Stellen? Ja? Die ganzen emanzipierten Frauen natürlich, logisch. Aber auch ich hasse es. Und das kann man aber relativ leicht lösen, wenn man kulturell mal reinschaut. Was war damals los? Habe ich ja schon gesagt, die Frauen wurden damals gesellschaftlich durch ihre Haarlänge markiert. Glatze, also ich war Prostituierte quasi. mittellange Haare. Ich kenne mich damit nicht so aus mit Haaren, also waren geschieden und langes Haar, so wie Petra oder meine Frau, war voll in Ordnung quasi. Und so hat man die Frauen eben markiert, war kulturell so und deswegen ist es kein Wunder, wenn man in einem Gottesdienst zusammen ist, dass halt ein Leiter sich überlegt, wie können wir dieses Thema möglichst gut bedecken, damit nicht ständig jemand sich Gedanken macht, wer sitzt jetzt da, was ist der, also Tücher auf dem Kopf. Können wir das mal so abspeichern? Vielleicht hat hier einfach ein geistlicher Leiter einfach nur das Thema ins Zentrum rücken wollen. Wir wollen hier über das Eigentliche reden und dürfen uns nicht ablenken lassen über solche Dinge und wollen auch keine Vorurteile schüren. Und man muss auch noch wissen, die Frauen waren zur damaligen Zeit gesellschaftlich unheimlich schlecht angesiedelt. Und deswegen war es eigentlich eh schon krass, dass Frauen öffentlichen Veranstaltungen aus den Gottesdiensten beiwohnten, weil das war normalerweise früher nicht normal, dass Frauen bei öffentlichen Veranstaltungen teilnehmen durften. Es ist schon richtig krass, gell? Es tut mir auch recht leid. Aber das ist so der Hintergrund, warum über die Frauen so gesprochen wird in dieser Situation, weil es eh schon ein Anstoß war, wenn Frauen im Gottesdienst öffentlich waren, dann sollten sie sich aber auch bitte erstmal zurückhalten. Habt ihr das? Und dann verstehen wir solche Sätze auch anders. Und wir lesen auch, manche Frauen sind dann explodiert und haben sich über die Männer gestellt, sicherlich auch aus diesem Bedürfnis des Unterdrückten und dann überreagiert. Und deswegen wird hier situativ gewarnt, Leute, haltet euch zurück, tragt Tücher und dann können wir solche Stellen doch besser einordnen. Amen. Und wenn jetzt noch heute jemand denkt, wir müssten deswegen alle heute auch noch Tücher tragen, dann haben wir den Kontext und auch den Sinn dieser Stellen nicht verstanden. Und dann ist es eine tote Lehre. Leider gibt es ganz viele Massen von Gemeinrichtungen, die das so leben, aber müsste man nicht. Warum ist also Kontext so wichtig und Hintergrund? Weil es unsere Denkvoraussetzungen verändert und je nachdem, was für Denkvoraussetzungen wir haben, klingen Lehren anders. Wenn wir ein frauenfeindliches Bild haben von der Bibel, wenn wir eine Denkvoraussetzung der Frauenfeindlichkeit haben, dann lesen wir natürlich diese Stellen alle schräg, oder? Gut, gibt es da noch was zu sagen, oder? Dann gehe ich ein bisschen weiter hier. Bibelstellen finden. Wie finde ich eigentlich eine Bibelstelle zu einem Thema, wenn ich zum Thema jüdische Beschneidung oder irgendwie was suche? Wo finde ich? Wie finde ich?
Ja, also jeder Christ sollte ja die Bibel auswendig kennen.
Ihr Lehre? Das war jetzt eine Ihr Lehre. Okay, weiter.
Also früher war das wesentlich komplizierter, als Matze noch seine Ausbildung zum Pastor gemacht hat.
Richtig gut. 300 Jahre her ungefähr. Ja,
so circa. Wie hieß das nochmal? Konkordanz, genau.
Das Buch, ja.
Ja,
das,
genau.
Das habe ich auch noch. Ja.
Genau. Heute gibt es das Internet. Das ist richtig.
Linda, hast du Internet? Gibt es in der Büschstraße Internet? Weiß gar nicht.
Ja, also so eine Konkordanz ist wahnsinnig hilfreich. Inzwischen gibt es eben auch Online-Konkordanzen, dass ich einfach ein Thema eingeben kann. Tatsächlich kann ich das auch in der YouVersion, in der Bibel-App, kann ich einfach zu einem Thema was eingeben und dann zeigt es mir da die Bibelstellen zu an. Das ist aber nicht das einzige Tool, was auch hilfreich ist, sind zum Beispiel Bibelkommentare, weil da oft auch nochmal auf andere Stellen verwiesen wird, wo das Thema nochmal drin vorkommt. Also da gibt es einen Riesenapparat an Werkzeugen, die man nutzen kann, aber nicht nutzen muss. Aber man sollte sich eben ja, dessen klar sein, dass es Möglichkeiten gibt. Und nur weil ich jetzt wenn ich eben eine einzelne Bibelstelle finde, dann muss ich erstmal ja, Stellen finden mit dem gleichen Thema, bevor ich dann eine Lehre daraus ableiten kann.
Das wäre eine gute Überleitung zum nächsten, zwar, dass wir mal Bibelstellen auslegen. Und zwar, wir finden eine Stelle auf irgendeinem Wege, durch eine Konkordanz oder durchs Internet. Man kann es sogar googeln oder bibleserver.com kann man auch ziemlich gut suchen. Das ist aber natürlich nur, um die Stellen zu finden. Aber dann beginnt es, du hast eine Stelle gefunden und was ist dann auf jeden Fall ein wichtiges Gesetz? Du musst eigentlich alle Stellen der Bibel finden, die zu diesem Thema was zu sagen haben. Warum ist das so wichtig, Philipp?
Weil man so ziemlich jede Aussage in der Bibel oder jede Aussage, die man gerne machen möchte, kann man in der Bibel irgendwas finden, was einen da bestätigt. Und blöderweise ist unser Geist genauso gestrickt. Ich möchte irgendwas über ein Thema machen, und dann kommen mir genau die Stellen in den Kopf, mit denen ich meine Meinung vertreten kann. Und das ist ganz tückisch. Und deswegen total wichtig, dass man zum Beispiel so eine Bibel hat, mit Parallelstellen, dass man sich Parallelstellen dazu anguckt und wenn man die nicht auswendig weiß, dass man dann wirklich so eine Bibel hat, die einen darauf lotst, damit man nachher nicht in die Gefahr läuft, so eine einseitige Bibelauslegung nach dem zu machen, was einem sowieso gerade in den Kram passt.
Danke. Ich habe jetzt die letzte halbe Stunde nicht zugehört. Spaß. Was? Matthäus 23, 8. Wir schauen mal hier rein. Matthäus 23, 1 und Matthäus 23, 8. Da heißt es, auf Moses Lehrstuhl haben sich die Schriftgelehrten und die Pharisäer gesetzt. Alles nun, was sie euch sagen, tut und haltet, aber handelt nicht nach ihren Werken, denn sie sagen es und tun es nicht. Eine Stelle haben wir mal hier jetzt gefunden zum Thema Lehre, wo es irgendwie um Lehre geht. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie gehen wir mit so einer Stelle um? Und wir haben das jetzt schon gehört, wir müssen wissen, das ist nur eine Stelle. Das bedeutet, das wird uns nur eine Facette von diesem ganzen Thema liefern, richtig? Wir müssen aber diese Stelle auch jetzt in ihrem Kontext lesen. Das heißt, was steht davor, was steht danach, zu wem wird hier eigentlich was gesagt? Und das wäre vielleicht nochmal wichtig für euch zum Aufschreiben. Stell einfach diese W-Fragen. Wer sagt eigentlich hier was zu wem und wann? Und das ist wieder so entscheidend, weil es verändert die Lehre, weil zu wem wird hier was gesagt? Zu den Jüngern, zur ganzen Volksmenge, zu den Pharisäern, zu Religiösen, redet er vielleicht auch mit sich selbst. Paulus sagt auch mal in der Bibel, jetzt das, was ich jetzt sage, das sage ich aus mir heraus. Das müssen wir anders werten als Lehrbriefe von Paulus. Wenn Paulus was zu einer gewissen Gemeinde in Korinth sagt, müssen wir auch wissen, das ist jetzt in eine Situation hineingesprochen und gilt nicht unbedingt, oder es muss in dem Zusammenhang einfach verstanden werden. Wir lesen jetzt hier, dass Jesus etwas sagt über diese Pharisäer und er sagt, was sie euch sagen, tut, aber was sie tun, daran haltet euch nicht. Was sagt ihr das, Benedikt, zum Thema Lehre?
Ja. Also, dass Lehre auch gelebt werden muss. Also ich kann, wer weiß was, erzählen. Aber wenn das in meinem Leben nicht sichtbar wird, dann ist es schwierig. Also das ist so meine erste Assoziation dazu.
Haut auf jeden Fall hin. Philipp, fällt dir noch was ein dazu?
Erstmal FFF, Vorsicht, Pharisäerfalle. Nee, stimmt nicht ganz. Aber geübte Bibelleser, wenn die Pharisäer hören, dann dreht sich schon der Magen um. Das sind diese elenden Heuchler, die die ganze Zeit mit Jesus rumstreiten. Aber wieder Kontext. Hey, das waren damals die Good Guys. Das waren die, die wirklich, wenn ich das in die heutige Zeit übertrage, das waren die, die jeden Sonntag in der Kirche waren, die viel Bibel gelesen haben, die dauernd gebetet haben, ihren Zehnten gebetet haben.
Also
die haben,
wir.
Die haben viel mehr mit uns zu tun, als uns lieb ist. Und das sollte man dann bei solchen Stellen dann immer im Hinterkopf haben. Was war denn dann eigentlich deren Problem? Weshalb Jesus sagt, was die sagen, ist schön und gut, aber was die tun. Und das leitet uns auch irgendwo zur Demut an, dass wir tatsächlich, wenn ich, also erstmal, was die sagen, die haben natürlich das alte Gesetz gelehrt. Und Jesus sagt, haltet euch an das, was die sagen. Denken wir, okay, Moment mal, was bedeutet das denn für uns Christen heute, aber auch Paulus? Und Paulus ist jetzt, glaube ich, nicht so verdächtig, dass er ein besonders gesetzlicher wäre. Aber der sagt, Römer 7, hilf mir, es bleibt dabei, das Gesetz ist heilig und seine Weisungen sind heilig, gut und gerecht. Okay, aber aus einem anderen Geist heraus. Wir können uns an diesen Weisungen messen. Er sagt an so und so vielen Stellen, uns soll die Liebe dazu antreiben, der Geist soll uns dazu antreiben. Und wie gut dem Geist das gelingt, das können wir an solchen Stellen messen. Und da hat Paulus selber manchmal so Listen und wenn ich die lese, was er da sagt, wie wir sein sollen, sage ich, okay, das mache ich, ja, da bin ich ganz gut drin und ja, da kann ich stolz auf mich sein. Und der Punkt, oh, nicht zornig werden, naja, ich meine, in den Stellen, wo ich zornig werde, habe ich ja auch meinen guten Grund dazu und Jesus hat gesagt, ist schon okay und machen wir mit dem nächsten Punkt weiter. Und wenn ich jetzt aber genau sowas mache, dass ich sage, die anderen Punkte, wo der Geist mir geholfen hat, vorne mit dabei zu sein, die lege ich als Maßstab an andere. Und bei denen, wo ich meine Defizite habe, da berufe ich mich auf die Gnade. Dann bin ich am Weg zum Pharisäer.
Ist natürlich ein Riesending, können wir auch nicht alles klären heute, aber könntest du vielleicht noch einen Satz dazu sagen? Wir sehen also, was wurde da eigentlich zu wem gesagt und was sind das für Leute? Und wir stellen fest, bis zu der Zeit, wo Jesus kam, waren diese Pharisäer wichtig, weil sie Gottes erstgesprochene Worte gelehrt haben, richtig? Aber was ist das Entscheidende, auch für uns heute, wenn wir das lesen? Wir müssen das quasi aus einer anderen Perspektive sehen, auch aus der Perspektive des Neuen Bundes, also nach Jesu Auferstehung. Wie verändert es zum Beispiel diesen Text in deinen Augen?
Dass diese Gesetze, die die gelehrt haben, ist nicht mehr das Entscheidende, um das es geht. Es geht die ganze Zeit um die Gottesbeziehung, die vielleicht in solchen Punkten sichtbar wird. Aber die Pharisäer gehen im Prinzip vom Ergebnis aus, statt vom Antrieb aus. Und das kreidet ihnen Jesus an, dass das in ihrem eigenen Leben nicht sichtbar wird, die Gottesbeziehung, sondern dass sie anderen Lasten auferlegen.
Und daran wird auch das größte Problem und auch das Evangelium offenbar, es ist einfach nicht möglich. Man kann es nicht schaffen, es ist eine Last und es soll auch nicht so sein. Ich denke, das ist das, was wir als Lehrsatz dann aus unserer heutigen Perspektive übernehmen können. Was Gott fordert oder als gut und wert empfindet, ist immer noch gut. Aber wie wir das schaffen können und dass wir es eben nur aus seiner Kraft schaffen können, ist quasi die Lehre aus heutiger Perspektive mit dem Neuen Bund, richtig?
Amen.
Und deswegen verurteilen wir nicht das Alte Testament und auch nicht den Alten Bund und sagen, das war alles Scheiß, sondern wir sagen, wo Gott Werte gesetzt hat und gesagt hat, das sind Grundwerte, Schöpfungswerte, das sind Ideale von mir, dann lassen wir sie auch gelten, aber wie wir sie erreichen, wird es verändert durch die neue Lehre, nämlich dass wir nur durch eine neue Geburt in uns, durch ein neues Wesen Gottes in uns in der Lage sind, diesen Werten wirklich zu folgen. Das ist quasi die neue Lehre, die damals auch die Bahn brachte und dann deswegen auch Verwirrung brachte. Dann lassen Sie uns doch hier zum Abschluss kommen. Wir haben ein paar Stellen einfach hier aufgelistet, wo es um die Lehre geht. Matthäus 23,8 zum Beispiel wird nochmal den Jüngern gesagt, sie sollen sich nicht Lehrer nennen, sollen sich nicht Rabbi nennen und sollen nicht so viel drauf Wert legen auf die Titel. Und das sagt er aber genau in dem gleichen Zusammenhang, weil es hier bei den Pharisäern maßgeblich um Titel und Ämter ging. Und deswegen spricht er zu seinen Jüngern, darum soll es euch nicht gehen als erstes. Und wenn man diesen Vers jetzt rausnimmt und sagt, wir werden über Lehre nur einen Vers hören, dann kriegen wir ein völlig schiefes Bild, weil nämlich in anderen Stellen, wie es hier heißt, 1. Korinther 12, Epheser 4 und so weiter, wie es hier steht, wird dann wieder gesagt, wie wertvoll es ist, die Gabe der Lehre zu haben. Wie wertvoll, wie gut es ist, dass es Leute gibt, die wirklich sich auch bewusst sind über diese Fähigkeit. Und dann seht ihr schon, dieses ganze Sammelsurium bringt uns ganz viele Facetten vom selben Thema, die sich nicht ausspielen, sondern die eigentlich die Spannung und auch die Reichhaltigkeit des Themas aufzeigen. Und da möchte ich euch ermutigen, jedes Thema, so gut wie jedes Thema, hat ein ganz großes Sammelsurium an Facetten und Spannungen. Und erst wenn man das auf den Punkt sieht, kann man eigentlich so ungefähr auch eine Lehrmeinung dazu kriegen. Wenn du vorher aufhörst, dann kriegst du schon ohnehin eine schiefe Sicht. Und selbst wenn du das alles berücksichtigst, kannst du wissen, aus deinen Augen ist es immer nur ein Stückwerk. Und deswegen brauchen wir uns so dringend einander, auch wenn du sagst, ich habe das alles hier durchgearbeitet und ich möchte besonders die ermutigen, bei denen es auch gerade der Fall ist, ich kenne ja euch, bitte lasst uns zusammenbleiben an der Stelle und sagen, ich werde mein Stück reingeben und werde mir dein Stück anschauen und wir werden das Beste aus unseren Stücken herausnehmen und wir werden nicht sagen, mein Stück ist das alleinige Stück. Und woran kann man das bemerken, wenn man sich aus der Gemeinschaft, aus der Liebe und aus dem Dialog entzieht? Und ich sage das jetzt wirklich ganz ehrlich, alle von euch, die sich dem Dialog entziehen und sagen, ich habe mein Stück und es reicht mir, das ist eine Irrlehre. Und das bringt uns Spaltung, das bringt uns Not. Und ich möchte euch einladen, lasst uns alle Stücke zusammenwerfen, denn wir gehen davon aus, dass keiner von uns alles weiß. Amen. Und es ist so wichtig in der heutigen Zeit, und wir merken das ja auch in unserer Gemeinde, dass es an uns zerrt in den letzten 2 Jahren. Es zieht und zerrt an uns. Und ich sage euch eins, die Lehrdeutung über Corona, die Lehrdeutung über die aktuelle Zeit, die Lehrdeutung über gewisse Ereignisse ist nicht das höchste Gebot. Sondern was ist das höchste Gebot? Wir bleiben in der Liebe zueinander. Und das bedeutet, wir sind nicht immer harmonisch. Wir können uns auch fetzen. Aber Hauptsache, wir bleiben auf einem Kurs und wenden uns nicht ab. Und jeder, der sich dort wegbewegt, den möchte ich heute aufrufen zur Umkehr. Die Wortbedeutungen müssen einbezogen werden. Das heißt also, einzelne Worte werden im Griechischen oder Hebräischen nochmal anders betitelt. Und deswegen muss es einbezogen werden. Und dann haben wir hier so ein Stück, eine Anleitung. Also ihr seht, das ist alles zu ergänzen. Ist alles nicht vollkommen, aber das ist so ein Stück weit eine Anleitung. Wie können wir mit Themen umgehen? Was müssen für Aspekte mit einbezogen werden? Und selbst wenn du das hinter dir hast, kannst du wissen, dann muss ich trotzdem nochmal nachfragen, wie es ein anderer sieht. Können wir uns darauf einigen? Ist alles sehr theoretisch noch. Ich biete an, nach dem Gottesdienst jetzt direkt im kleinen Saal eine Kleingruppe, wo wir nochmal eine halbe Stunde oder so die wichtigsten Punkte anschauen, wie wir lehrmäßig umgehen, wie wir die Bibel anschauen. Es gibt da noch so einige Tipps und Tricks. Wer da gerne teilnehmen möchte, können wir gleich machen. Ich würde zum Schluss aber gerne noch, dass wir uns im Gebet zu Gott hinwenden. Ich danke Benedikt und auch Philipp für diesen Applaus. Und fand es eigentlich schade, dass es schon zu Ende ist. Die Zeit ist ein bisschen drüber. Wir können es gerne wieder tun. Und auch mal vielleicht spannungsreiche Themen auf die Art und Weise bearbeiten, weil wir sogar in der Lage sind, uns hier Diskussionen und zu streiten über Themen, ohne alles jetzt irgendwie immer gleich eins zu sein, um dann ein besseres Ergebnis zu erzielen. Und ich glaube, das ist eine Fähigkeit, die gerade in unserer Gesellschaft momentan so enorm nötig ist, und da muss ich nicht viel zu sagen, sich über wichtige Themen auf Augenhöhe streiten zu können mit schließlich einer Essenz, wo wir sagen, das dient uns als Menschen, das dient uns als Volk, ist ja momentan die größte Lücke unserer Gesellschaft, dass wir es nicht schaffen, bei wichtigen Themen differenziert zu bleiben, voller Liebe zu bleiben, sich zugewandt zu bleiben. Und ich sehe nur eine Hoffnung in dieser Welt, wenn die Gemeinde in der Lage ist, genau das zu tun. Wir bleiben in schwierigen Themen zugewandt. Wir halten es aus, wenn anders gesehen wird, und wir sind stetig offen, dass meine Meinung tatsächlich auch noch korrigiert werden kann. Das sehe ich als den einzigen Weg, sonst werden wir hier auch mit untergehen. Und das sage ich lachend, aber auch weinend, weil wir genau jetzt da drin stehen. Und ich bitte euch, dass wir hier gemeinsam gehen. Wenn du möchtest, dann steh auf, lass uns zum Schluss noch beten. Und vielleicht ist es für den einen oder anderen dran zu sagen, es tut mir leid, ich war engstirnig, ich war eigen, ich habe mich nicht mehr in den Dialog begeben, ich denke von mir selbst, ich habe die absolute Wahrheit. Ich glaube von mir selbst, ich sehe es richtig und die anderen falsch, dann möchte ich heute umkehren und erkennen, ich kann Dinge richtig erkennen, aber dennoch nicht alles. Das ist ein biblischer Fakt, das ist ein Wesensfakt von uns Menschen. Und wenn es deins ist, dann kehr mit mir heute um. Ich möchte umkehren und möchte den Dialog wieder suchen, die Gemeinschaft suchen, die Liebe zum Nächsten suchen. Wenn du schlecht über Prediger redest oder geredet hast, ich kriege das immer wieder mit, auch im Internet, werden große Bewegungen oder Prediger so massiv auseinandergenommen. Es gibt Leute, die sich dann da fast nur noch mit beschäftigen, aufzuzeigen, wie schlecht und falsch die liegen. Und ich denke immer wieder, das ist nicht unser Auftrag. Und du wirst bei jedem etwas finden, was falsch ist, aber es ist doch nicht unser Auftrag, eine wissenschaftliche Arbeit anzufertigen über einen anderen, wie falsch er liegt. Amen. Es ist nicht unser Auftrag. Und wenn du vielleicht so jemand bist oder im Ansatz, dass du sagst, über andere Prediger zerreiße ich mir das Maul. Ich suche immer nach den Fehlern. Ich suche nach den falschen und schlechten Dingen. Dann wirst du fündig werden. Aber du wirst die Liebe verlieren. Diesen Menschen und dich auch. Deswegen kehr mit mir heute um und wir sagen, wir suchen nicht den Fehler beim anderen, sondern wir suchen das Potenzial. Wir suchen den Austausch. Wir suchen den Weg. Und wenn du sagst, ich bin gepeinigt durch schlechte Lehre, ich weiß eigentlich vieles gar nicht, dann möchte ich dich heute segnen mit der Kraft des Heiligen Geistes, der das Wort in uns ja lebendig macht. Und ich segne dich, dass du hinter dir lassen kannst Lehre, die dich eigentlich klein gemacht hat und verkümmert gemacht hat, die dich eigentlich bestraft und sagt, Gott wird dich bestrafen, die dich eigentlich noch zum Sünder spricht und ich zerschmettere diese Lüge, denn es ist nicht die Wahrheit, dass ein Mensch, der sich zu Christus bekennt, ist kein Sünder mehr. Und ich möchte das dir zusprechen und sagen, das ist deine neue Identität, auch wenn du noch Fehler machst. Und ich zerschlage über dir dieses schwere Joch der falschen Lehre und der du leidest und dich verpflichtet fühlst, in Leistungen zu kommen und nicht vor Gott in Ruhe zu kommen. Und ich setze dich frei im Namen Jesu, dass du die Lehre Gottes als etwas Wohlwollendes siehst und Leichtes und Gnädiges und etwas, was voller Leben ist. Und die letzte Gruppe, für die, die die Bibel und die Gnade als Ausrede nutzen, um sich nicht zu entwickeln, euch möchte ich segnen unter die Wahrheit, dass die Gnade da ist, damit wir aufgrund ihr uns entwickeln und verändern können. Für alle, die zu faul sind, sich auf der Gnade ausruhen, die passiv geworden sind oder die eine Lehre verfolgen, die nur theoretisch ist, aber in ihrem Leben nicht sichtbar ist. Ich möchte euch heute befreien aus dieser Lüge und aus diesem Joch und ich spreche euch zu, die Lehre Gottes führt immer zu Taten. Die richtige und gesunde Lehre Gottes endet nicht in einer Theorie oder in einem Diskurs, sondern sie endet dort, wo einem Menschen wirklich geholfen wird, wo Menschen zum Glauben kommen, wo etwas gebaut und auferbaut wird. Die Lehre Gottes endet nicht als Wissenschaft, die sein kann oder nicht sein kann, sondern die wirkliche gesunde Lehre Gottes bringt in dir Frucht hervor, Frucht, die bleibt. Amen. Und Gott möchte, dass wir Jünger sind, in denen Frucht hervorkommt, die bleibt. Und ich möchte hier nochmal ganz scharf alle ansprechen, die schon seit Jahren auch bei uns sind, aber kaum Frucht erkennbar ist, kaum Verbindlichkeit, kaum irgendwie Konstanz. Ich möchte euch in aller Liebe ermahnen und sagen, wenn wir von der gesunden Lehre voll sind, dann kommen daraus bleibende Taten, Konsequenzen, Konstanz. Irgendwelche Aufgaben und Dienste und Berufungen kommen heraus und nicht ein ständiges Hinkommen und Weggehen, Kommen und Absagen, das ist nicht entsprechend der gesunden Lehre. Und ich möchte dich segnen mit dieser Wahrheit, dass wir durch die gesunde Lehre in die richtigen Taten kommen.